Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Partner der heutigen Folge und das ist TradeGate Direct. Das Börsenjahr 2026 hat es ja ziemlich in sich mit vielen Richtungswechseln und natürlich auch höherer Volatilität, aber das heißt auch jede Menge Chancen für aktives Investieren. Wenn du ein erfahrener Trader bist, weißt du ja, wie wichtig es ist für den Erfolg, nicht nur die richtigen Entscheidungen zu treffen, auch die Umsetzung deiner Trades können den Unterschied ausmachen. Schnell, effizient, marktnah, das sorgt dafür, dass deine Trading-Ideen auch richtig erfolgreich aufgehen können. Wenn du ein aktiver Privatanleger oder Trader bist, solltest du dir daher unbedingt einmal das Angebot von TradeGate Direct anschauen. Denn über die App hast du eine direkte Anbindung an die TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Dadurch werden deine Aufträge ohne zusätzliche Umwege ausgeführt. Broker, Market Making und Börsenzugang sind also eng verzahnt. Das sorgt für effiziente Handelsprozesse. Die Ordergebühren fallen dauerhaft weg. Depot und Verrechnungskonto sind inklusive. Nur marktübliche Spreads können natürlich anfallen. Aber unterm Strich fließt dadurch eben mehr Geld in die eigene Performance. Handle mehr als 7000 Aktien, 4000 ETPs und tausende Mini-Futures über TradeGate Direct und das zu langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Setze deine Trades nicht nur um, sondern setz sie besser um. Schau dir das Angebot unter tradegate.direct an. Alle Infos und natürlich den Link findet ihr in den Shownotes. Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Dienstag, der 28. April und wir sprechen über den großen Kursrutsch bei Big Tech wegen OpenAI, einen wahnwitzigen Gehaltssprung ohne jede Erfolgsbilanz und warum ein Inflationsschutz jetzt ins Depot gehören sollte und mit welchen Anleihen ihr den bekommt. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt
Johannes Bauer und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Zwei Sachen sind in diesen Wochen ja recht gewiss. Das haben wir alle jetzt mehrfach leidgeprüft erfahren. Steigt der Ölpreis, dann schaffen es Europas Börsen einfach nicht ins Plus. Und wer bei seinen Quartalszahlen nicht vollumfänglich abliefert, der kriegt halt eins auf den Deckel. Heute war da ehrlicherweise mal wieder ein Paradetag an der Börse für diese These. Und das werden zwei, drei heitere Tage, glaube ich, diese Woche noch, wenn denn fünf der Mac 7 ihre Bilanzen vorlegen. Und nichts passiert, was den Ölpreis auch mal wieder senken könnte. Zum Beispiel Fortschritte in den Friedensverhandlungen zwischen Iran und den USA.
Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass da was kommt. Die letzten Tage war es da sehr ruhig in diesem Bereich. Das deutet es ja schon an. So war es zumindest die letzten Wochen so. Bislang geht allerdings nicht viel vorwärts, eben weil die Ölpreise weiter steigen. Die Nordseesorte Brent, die für uns Europäer so wichtig ist, verteuerte sich um 3% und kostet jetzt wieder mehr als $110. Vom Hoch bei $118 sind wir da gar nicht mehr weit entfernt, obwohl es ja wenigstens eine Waffenruhe gibt.
Eigentlich.
Also dieser Effekt ist ein bisschen verpufft. Der DAX kam da nicht so recht gegen an. Mittags notierte der Leitindex noch mehr als ein 0,5% im Minus. Am Nachmittag konnte er immerhin knapp die 24.000 Punkte halten und ging mit einem Minus von 0,3% in den Feierabend. Der Stock 600 kam auch nicht gegen den Ölpreis an und verlor sogar noch ein bisschen mehr. Da waren es 0,4%.
Und es gibt natürlich eine Gruppe an Menschen, die den teuren Rohstoff richtig gut findet und sich Hände reibt. Und das sind nämlich die Ölmultis natürlich. Für sie lohnt sich das alles hier richtig. BP hat es heute vorgemacht, denn der britische Ölkonzern hat im ersten Quartal den Gewinn mal schlankweg mehr als verdoppelt und damit auch die Erwartungen der Analysten deutlich geschlagen. In allen Bereichen, vor allem in den Kunden- und Produktgeschäften und im Ölhandel, kam im ersten Quartal allein ein Vorsteuergewinn von $3,2 Milliarden raus. Experten hatten nur mit $2,5 Milliarden gerechnet. Das zeigt natürlich auch so ein bisschen, wie viel Marge eigentlich drin ist für die Multis, wenn der Ölpreis denn hoch ist. Und weil die Zeit der Übergewinne aber natürlich doch einigermaßen geopolitisch bedingt begrenzt sind, konnte die Aktie auch kaum von den doch ziemlich starken Zahlen profitieren.
Es war immerhin ein guter Einstieg, ein guter Start für die BP-Chefin Meg O'Neill, die erste Frau an der Spitze eines der großen Ölkonzerns. Das muss man an der Stelle ja zumindest mal würdigen. Oder da hat sie vielleicht auch einfach ein bisschen Glück gehabt mit dem Timing.
Auch das, ja.
Für den ersten Teil deiner Eingangsthese mit den nicht perfekten Zahlen gab es heute auch ein gutes Beispiel. General Motors hat eigentlich ziemlich abgeliefert. Das operative Ergebnis des zuletzt strauchelnden Detroiter Riesen stieg um ein Fünftel auf 4,3 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,70 Dollar. Analysten hatten damit 2,62 Dollar gerechnet, also deutlich weniger. Die Erwartungen hat General Motors also bei Weitem übertroffen.
Ja, und es hat auch noch gleich die Prognose für das Gesamtjahr angehoben und freut sich über die Rückerstattung von Strafzöllen im Wert von satten 500 Millionen Dollar, da die Zölle ja vom obersten Gerichtshof verboten wurden. Vorbörslich war GM damit heute nämlich eigentlich der große Überflieger in den USA mit einem Kurssprung von weit mehr als 5%. Und dann haben wir irgendwie die Anleger, als die Börsen aufgemacht haben, doch nochmal ein bisschen genauer hingeschaut und festgestellt, dass der Konzern beim Umsatz eigentlich knapp unter den Konsensschätzungen geblieben ist und auch im Gesamtjahr darunter bleiben wird, aller Voraussicht nach. Und schon war die Aktie am Nachmittag 2% im Minus. So schnell kann es gehen.
Ja, ist auch ein bisschen witzig, dass es am Anfang nicht auffällt, aber irgendjemand, der hat es dann gesehen und alle anderen laufen dem dann hinterher. Immerhin sorgte ein anderes, altes Schwergewicht dafür, dass sich der Dow Jones Index vom Rest der US-Börsen absetzen konnte. Während S&P 500 und Nasdaq 100 heute 0,8 und 1,3% verloren, hielt sich der Dow bei plus minus null. Ausgerechnet Coca-Cola, der Favorit von Warren Buffett, jetzt wo er nicht mehr Chef ist von Berkshire Hathaway, ist heute der große Tagessieger im Dow und auch vorne im S&P 500 dabei. Der Getränkekonzern hat solide abgeliefert. Umsatz und Gewinn lagen im ersten Quartal über den Erwartungen. Außerdem, und das war auch der Grund, erhöhte der Konzern noch die Prognosen fürs Gesamtjahr. Jetzt rechnet Coca-Cola mit einem Umsatzwachstum von 8-9%.
Es könnte so einfach sein, aber man muss das halt dann natürlich auch im Kreuz haben. Die Schwäche im S&P und im Nasdaq heute kam vor allem von einem Unternehmen, das eigentlich gar nicht börsennotiert ist. Auch manchmal wieder recht lustig. Und zwar, wir haben es schon angerissen, ist es natürlich OpenAI. Dieser Tage sind die ziemlich viel in den Schlagzeilen, wie wir feststellen müssen. Das Wall Street Journal berichtete, dass OpenAI wohl hinter den eigenen Wachstumszahlen sowohl bei der Gewinnung neuer Kunden als auch beim Umsatz zurückbleibe und intern die Sorge umgeht oder zumindest darüber diskutiert wird, dass das Unternehmen eventuell in ein paar Finanzierungsprobleme kommen könnte, viel Konjunktiv, wenn das nicht besser wird mit dem Neukundenzuwachs und auch den steigenden Umsätzen. Der Bericht wurde später dementiert, aber die Nervosität ist natürlich nach der Rallye in der Big-Tech-Welt ziemlich hoch.
Und das altehrwürdige Wall Street Journal, ich gehe mal davon aus,
Zwei-Quellen-Prinzip.
Die werden schon jemanden gefunden haben oder die werden jemanden gehabt haben, der da ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Da wird schon auch was dran gewesen sein.
Ja.
Die Kursreaktionen waren jedenfalls heftig, was diese Nachricht angeht. Bei allen OpenAI-Partnern war das so. Oracle, die ja kürzlich erst eine 300 Milliarden Dollar Partnerschaft mit OpenAI ausgehandelt haben, verlor in der Spitze mehr als 5%. Nvidia, Broadcom und AMD zwischen 3-5% und Softbank als einer der größten Investoren bei OpenAI sackte um glatt 10% ab.
Erstaunlicherweise Microsoft, die Aktie hat es heute gar nicht interessiert, obwohl ja Microsoft quasi ein ganz früher und riesiger Investor in dem Laden ist. Aber man muss natürlich sagen, die Nervosität kommt jetzt nicht von ungefähr bei den Riesensummen, für die sich OpenAI da bei den ganzen Konzernen committed hat. Ist natürlich irgendwie verständlich, dass alle mal noch mal ein bisschen nachrechnen. Vor allem dann, wenn eben das Gefühl aufkommt, OpenAI könnte tatsächlich irgendwie Schwierigkeiten haben mit der Finanzierung. Denn dann wackeln doch ziemlich viele, ziemlich große Bilanzen, ehrlicherweise. Und wenn was von den Sorgen haften bleibt, bin ich mal gespannt, wie denn dann der neue Börsengang dieses Jahr so vonstatten gehen wird und ob das alles so flutscht. Wir machen mal kurz einen Rückblick. Ende März war das, hat OpenAI ja noch eine rekordverdächtige Finanzierungsrunde abgeschlossen und 122 Milliarden Dollar eingesammelt. Kommt jetzt auf eine Bewertung von sagenhaften 852 Milliarden Dollar bei einem Jahresumsatz letztes Jahr von gerade mal etwas mehr als 20 Milliarden Dollar. Wenn dann da noch Finanzierungsprobleme dazukommen, bin ich mal gespannt, wie weit du die Bewertung da treiben kannst.
Da geht die Schere schon kräftig auf und aktuell beginnt ja dann auch noch der Prozess von Elon Musk gegen Sam Altman. Auch der hat natürlich Potenzial, da für ordentlich Wirbel zu sorgen. Eine ziemliche Bruchlandung legte auch ein anderer Highflyer der letzten Tage heute hin. Spotify schmierte heute um mehr als 13% ab. Dabei waren die Zahlen fürs erste Quartal recht ordentlich. Der Umsatz der Schweden stieg um 8%, die Zahl der monatlich aktiven Nutzer um 12% und die Zahl der Premium-Nutzer um 9%. Das lag alles über den Erwartungen der Analysten.
Jetzt bei dem Minus muss natürlich hier das übliche Aber an der Stelle kommen. Der Ausblick fürs laufende Jahr fiel nämlich ziemlich enttäuschend aus. Für das laufende. Die Zahl der Premium-Nutzer soll auf nämlich 299 Millionen anwachsen. So hat es Spotify angekündigt. Analysten hatten aber mit 300,4 gerechnet.
Was jetzt nicht so viel mehr ist eigentlich. Ja.
Auch die geplanten Erlöse, da wird es dann deutlicher, lagen mit 630 Millionen erwartet unter den bisher geschätzten 680 Millionen. Also da ist die Lücke dann etwas größer. Spotify kann also diese Erwartungen nicht erfüllen, die man da die letzten Jahre auch aufgebaut hat. Von wegen, man ist jetzt die große Cash-Maschine. Die Aktie spiegelt, glaube ich, ganz gut wider. Seit dem Hoch im Sommer vergangenen Jahres, Ende Juni war das, hat das Papier mehr als 40% an Börsenwert verloren.
Das ist schon ein ziemlicher Absturz, wenn man da nochmal genau hinschaut. Eine ziemliche Enttäuschung gab es auch bei Qiagen heute. Die Aktie führt die Verliererliste im DAX mit einem Minus von mehr als 10% an. Der Diagnostikspezialist hat seine Prognose für das Gesamtjahr gesenkt. Währungsbereinigt soll der Umsatz nur um 1-2% wachsen, ziemlich mickrig, und nicht wie ursprünglich erwartet um immerhin 5%. Auch der Gewinn werde etwas geringer ausfallen, vor allem die zurückhaltenden US-Kunden und die geringere Nachfrage nach Quantiferon-Tests drücken da das Wachstum. Und auch die Dollar-Entwicklung macht dem Unternehmen zu schaffen, wobei man da auch sagen kann, welchem Unternehmen nicht.
Ja, wenn du einen hohen US-Exposure hast, ist das dieser Tage einfach nicht so ideal. Zweitgrößter Verlierer im DAX war heute übrigens Bayer mit einem Minus von fast 5% und das ganz ohne Zahlen. Aber da hatte man es sich bei den Leverkusenern wohl irgendwie ein bisschen zu einfach gemacht oder ein
bisschen zu einfach vorgestellt.
Vielleicht auch eher. Denn die erste Anhörung vor dem obersten US-Gericht im Glyphosat-Streit, die lief nicht ganz so glatt, wie Bayer das, glaube ich, gehofft und erwartet hatte. Die Richter befassten sich mit dem Versuch von Bayer, tausende Klagen abzuwenden, indem der Konzern unzureichende Warnhinweise vor Krebsrisiken vorgeworfen werden.
Die Argumentation der Bayer-Anwälte, dass Bundesstaaten Warnhinweise verhängen können, obwohl das kein Bundesgesetz ist oder nicht von einer Bundesbehörde vorgeschrieben ist und dann auch nicht Klage eingereicht werden darf, folgten die neuen Richter eher nicht so einhellig. Die Kommentare waren uneinheitlich, was eine schnelle Einigung im Sinne von Bayer auch ein wenig unwahrscheinlicher macht. Ich habe gelesen, Bayer würde sich freuen über die sorgfältige Prüfung, wie das dann halt im PR-Sprech auch immer so heißt. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen. Nein. War jetzt erstmal die erste Anhörung. Eine Entscheidung soll bis Ende Juni fallen.
Und dann ist da hoffentlich mal irgendwie ein Deckel drauf für Bayer oder eben auch nicht. Dann haben wir heute noch einen ziemlich überraschenden Abschied. Und zwar die Vereinigten Arabischen Emirate treten zum 1. Mai, das kam sehr schockierend, überraschend, aus der OPEC und auch der OPEC Plus aus für das Erdölkartell und natürlich den eigentlichen Anführer Saudi-Arabien ist das doch ein ziemlich schwerer Schlag, auch wenn die Emirate nach den Saudi-Arabien, Irak und dem Iran nur das Land mit den viertgrößten Ölreserven und der drittgrößten Fördermenge der 12 OPEC-Mitglieder sind, gehörten sie dann doch irgendwie zu den wichtigsten und auch stimmmächtigsten Partnern im Verbund.
Ja, und man hat halt auch immer diese Zusammengehörigkeit im Verbund betont.
Ja, genau.
Die gehen natürlich auch so ein bisschen flöten
damit. Sind immer Freunde und Brüder.
Ja, da gab es offenbar ein großes Hallo durch den Irankrieg. Die Emirate waren immer wieder Ziel der Gegenangriffe des Iran. Und vor allem Dubai und Abu Dhabi fühlten sich von ihren Partnern nicht wirklich unterstützt. Man denke an all die Influencer, die dort sind. Das war auch so ein bisschen die Geschichte, die halt Dubai versucht hat zu verkaufen, die jetzt so ein Stück weit hinfällig geworden ist durch diese Angreifbarkeit. Außerdem kritisierten die Emirate schon lange die Produktions- und Preispolitik der OPEC, da sie eigentlich deutlich mehr Öl fördern und liefern wollen als vorgesehen. was wiederum für den Preis natürlich schlecht wäre.
Ja.
Tendenziell ist das ein Punktsieg für Trump und auch für die westliche Welt. Trump kritisiert die OPEC nämlich schon länger, künstlich den Ölpreis hochzuhalten durch gedrosselte Fördermengen eben. Jetzt verliert das Kartell also einen großen Partner, der andere Wege gehen will. Schauen wir mal, ob andere diesem Beispiel folgen werden.
Das ist richtig. Wir werden sehen. Es wird in der Tendenz vermutlich dem Ölpreis eher helfen und nicht schaden. So, abschließen wollen wir und müssen wir eigentlich diesen Marktüberblick noch mit einer Zahl des Tages. Die brauchen wir gar nicht hinten anschieben, einfach weil es ein wenig irre ist. Wir haben es vorhin schon angekündigt. Der CEO des E-Auto-Herstellers Rivian nämlich hat im vergangenen Jahr doch tatsächlich schlappe 400 Millionen Dollar verdient. Seine Vergütung stieg innerhalb eines Jahres um das 27-fache. Manchem sein Ganzes. Obwohl Rivian im vergangenen Jahr gerade mal 42.000 Autos abgesetzt hat und einen Nettoverlust von 3,6 Milliarden Dollar einfuhr.
Da will ich gar nicht wissen, was wir verdienen sollten, wenn man diese Performance zugrunde setzt. Ja. Der Großteil der Summe kommt aus Aktienoptionen, die es für das Erreichen bestimmter Meilensteine gibt. Welche, das ist jetzt nicht so ganz klar, nur dass der Chef in den kommenden 10 Jahren das 10-fache davon verdienen kann. Also da sind wir dann wirklich im Milliardenbereich.
Ja.
Allerdings muss der Börsenwert von Rivian dann auf 153 Milliarden Dollar steigen und bestimmte Cashflow-Ziele muss der Konzern auch erreichen. Seit dem Börsengang im Jahr 2021 ist der Börsenwert von Rivian allerdings um mehr als 80% gesunken auf nur noch 21 Milliarden Dollar. Was den Gehaltssprung nur noch absurder macht.
Absolut bekloppt, ja.
Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis auf unseren Partner Personio für alle Unternehmer unter euch. Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen ist der Zahltag oft alles andere als Routine, sondern jeden Monat aufs Neue ein Stresstest, manuelle Datenpflege, Compliance-Risiken, kurzfristige Änderungen. Genau hier setzt Personio Payroll an. Mit automatischer Datenübernahme direkt aus dem HR-System, integrierten Compliance-Prüfungen und fehlerfreien Abrechnungen läuft die Lohnabrechnung deutlich effizienter und vor allem zuverlässig. Das alles in einem System, das lokale Anforderungen erfüllt. Heißt konkret weniger Stress, weniger Fehler und Mitarbeiter, die pünktlich ihr Gehalt bekommen. Mit der All-in-One-Lösung von Personio, von Recruiting über Personalverwaltung bis hin zur Lohnabrechnung, steigern bereits über 15.000 Unternehmen in Europa ihre Produktivität und gewinnen Zeit für strategische Themen wie Mitarbeiterbindung und Entwicklung. Alle Infos findet ihr auch unter personio.de/missionmoney.
Den Link findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Geldidee. Inspiration für dein Depot und deinen Geldbeutel.
Ein Comeback so unnötig wie das von Chill Oferim, Xavier Naidu und Stefan Raab zusammen. Die Inflation ist zurück und sie wird immer stärker. Im Januar lag die Inflation in der Eurozone noch bei 1,7%. Im Vergleich zum Vorjahresmonat im Februar waren es 1,9%. Tja, und Ende Februar, da ging dann der Iran-Krieg los.
So ist es. Und die Energiepreise gingen durch die Decke und mit ihnen natürlich die Inflation im März. Lag die nämlich schon bei 2,6% und natürlich Tendenz steigend. Der Ölpreis liegt ja immer noch bei deutlich über 100 Dollar im Moment. Die vom US-Finanzdienst Bloomberg befragten Ökonomen rechnen damit, dass die Inflation in der Eurozone diesen Monat auf 2,9% ansteigen wird.
Blöd für die EZB, für die in der Hinsicht das Jahr eigentlich relativ gut losging mit Werten unter 2%. 2% Inflation, das ist ja auch der Zielwert, den sich die EZB vorgegeben hat. Tja, die Zentralbank ist jetzt in einer Zwickmühle. Einerseits rechnen Verbraucher in den kommenden 12 Monaten sogar mit einer Inflation von 4%. Das hat eine EZB-Umfrage ergeben. Verbraucher haben also regelrecht Angst vor steigenden Preisen. Und das sehen wir auch im Konsumklima und den Einkommenserwartungen. Da gab es gestern neue Werte und die liegen aktuell auf dem niedrigsten Niveau seit Anfang 2023.
So, mit einem Anheben des Leitzinses könnte die EZB natürlich die Inflation bekämpfen, aber auch die Wirtschaft leidet natürlich unter den hohen Energiepreisen. Erhöht die EZB den Leitzins, würde das die Unternehmen noch stärker belasten. Deshalb hält die Zentralbank diese Woche erstmal die Füße still und hebt den Leitzins dann vielleicht im Juni an.
Da gehen aktuell eigentlich die meisten Ökonomen davon aus, dass es da die erste Zinsanhebung gibt. Und dann im Herbst, also im Juli oder dann eventuell im September, die zweite. Tja, die Frage ist jetzt nur, wie schützen wir uns gegen die Inflation? Unser Kollege Philipp Emanuel Eisel hat da eine Idee mit Anleihen. Nicht mit schnöden, normalen Staatsanleihen, sondern mit ganz besonderen, die wir euch jetzt einmal vorstellen.
So, da bin ich gespannt drauf als alter Haudegen, der natürlich immer Angst vor der Inflation hat.
Ja, da sind wir jetzt endlich beim Thema. In seinem Text auf Focus Plus stellt Philipp drei Kategorien vor, die jetzt gefragt sein könnten. Inflationsgeschützte Staatsanleihen, die tragen schon im Namen, Euro-Hochzinsanleihen und Schwellenländeranleihen. Die haben alle gemeint, dass sie im Vergleich zu normalen Staatsanleihen eine höhere Anleiherendite abwerfen. Also die Rendite, die man als Anleger bei einer Anleihe im Durchschnitt bekommt, wenn man sie bis zum Ende der Laufzeit hält.
Beim gesamten Anleihemarkt liegt die Rendite aktuell bei 3,8%, bei diesen drei Kategorien zwischen 4,1 und 6,6%. Fangen wir mal mit den inflationsgeschützten Staatsanleihen an. Deren Coupon, also die Ausschüttung, ist an die Inflation gekoppelt. Steigt die Inflation, steigen auch die Zinszahlungen. Aber natürlich auch umgekehrt. Also ihr Vorteil, bei normalen Staatsanleihen bekommen Anleger eben nur den festen Zinssatz und der verliert eben bei steigender Inflation eben an Wert, weil das Geld immer weniger wert wird und die Inflation steigt ja gerade wieder.
Also Vorteil da bei den inflationsgeschützten Anleihen. Bei Euro-Hochzinsanleihen, das ist die zweite Kategorie, handelt es sich um Anleihen von europäischen Unternehmen mit einer Kreditwürdigkeit unterhalb der Investment-Grade-Schwelle. Philipp schreibt, dass damit verbundene höhere Ausfallrisiko, das sie nun mal haben, gleichen diese Anleihen mit deutlich höheren Coupons aus. Tja, muss natürlich trotzdem jeder selber wissen, ob man bereit ist, dieses Risiko einzugehen.
Das ist natürlich richtig, aber das gehört natürlich auch dazu und deswegen fallen sie auch in die Kategorie Inflationsschutz. Durch die höheren Renditen ist die Chance eben auch auf eine positive Realrendite, also quasi wenn man von der Rendite der Anleihen die Inflation abzieht, was da übrig bleibt, immer noch positiv, was bei Staatsanleihen eben dann immer nicht mehr der Fall ist, wenn die Inflation weiter ansteigt. Gefährlich wird es für Hochzinsanleihen aus dem Euroraum, wenn wir eine ausgeprägte Rezession haben. Dazu könnte es natürlich kommen, wenn hohe Energie- und Rohstoffpreise die Margen der Unternehmen über einen längeren Zeitraum belasten, was ja natürlich durchaus ein Risikothema im Moment ist. Dadurch würden irgendwann nämlich auch der Arbeitsmarkt und natürlich auch die Konsumnachfrage unter Druck geraten oder leiden und mit ihnen dann eben auch Hochzinsanleihen, Aktien, fairerweise natürlich dann auch.
Ja, da hätten wir dann einiges zu besprechen. Ja. Für eine Stagflation wären Euro-Hochzinsanleihen aber gut gerüstet. Das ist das Szenario, das wir euch am Anfang beschrieben haben, dass die EZB vor Probleme stellen könnte oder zumindest in eine Zwickmühle bringen würde. Also, dass sich das Wirtschaftswachstum abschwächt. Also nicht, dass wir kein Wirtschaftswachstum haben, sondern nur ein geringeres. Und die Inflation hoch bleibt oder sogar noch zunimmt. Auch Schwellenländeranleihen, das ist die dritte Kategorie, kämen mit einer Stagflation ganz gut zurecht.
Genau, oder mal zumindest deutlich besser. Philipp hat uns da gleich nochmal drei ETFs mitgebracht, die diese drei Kategorien denn auch abbilden. Sonst würde das alles hier keinen Spaß machen und wir wären nicht die Mission Money. Der erste ist der iShares Global Inflation Linked Government. Das ist ein ETF auf einen Index mit mehr als 150 inflationsgeschützten Staatsanleihen von Industrieländern. Die kommen größtenteils aus den USA, aber auch aus Großbritannien, Frankreich und auch Italien.
Noch einmal kurz wiederholt, legt die Inflation in diesen Ländern zu, steigen auch die Zinszahlungen. Für einen Fall ist allerdings Vorsicht geboten. Die Restlaufzeit der Staatsanleihen in diesem ETF von iShares ist mit über 8 Jahren vergleichsweise hoch. Und wenn die Renditen der Anleihen durch Bonitätssorgen getrieben sind und steigen, verlieren die ETF-Anteile an Wert. Das hatten wir 2022 zum Beispiel schon mal, als die EZB die große Zinswende ausrief und darauf die sehr hohe Inflation schnell zurückging. Der ETF von iShares mit diesen Anleihen rauschte damals um 19% nach unten.
Ja, Das war ein durchaus hässliches Szenario, aber eben auch ein sehr kurzes Zeitfenster, in dem sowas passiert. Euro-Hochzinsanleihen sind übrigens dagegen deutlich weniger zinssensitiv. Für die Kategorie hat Philipp den X-Trackers High Yield Corporate Bond ausgesucht. Das ist ein ETF auf einen Index mit insgesamt 649 Unternehmensanleihen, vor allem aus Frankreich, Italien und auch den Niederlanden. Auch diese ETF hat im schwachen Anlagejahr 2022 rund 10% verloren. Viele Staatsanleihenindizes gaben damals aber noch deutlich mehr nach.
Ja. Für Staatsanleihen aus Schwellenländern, die bilden jetzt den Abschluss, die dritte Kategorie, nennt Philipp den Van Eck JP Morgan Emerging Markets Local Currency. Der bildet einen Index nach mit rund 400 Staatsanleihen aus Schwellenländern. China stellt da den größten Anteil, allerdings schon mit 11%. Danach kommt ein bunter Mix an Ländern wie Indien, Mexiko, Indonesien oder Polen, die jeweils auf einen Anteil von 7-10% kommen.
Und viele dieser Länder haben sogar deutlich niedrigere Verschuldungsquoten als die großen Industriestaaten und das bei deutlich höheren Wachstumsraten im Moment. Die Effektivverzinsung, die liegt im Moment bei 6,6%. Die Restlaufzeit der Staatsanleihen bei gut 5 Jahren. Also die Duration ist nicht ganz so lang wie bei den inflationsgeschützten. Nicht unterschlagen wollen wir natürlich hier auch noch, dass die gehaltenen Anleihen auf die jeweilige Landeswährung lauten. Das ergibt sich auch schon aus dem Namen des ETFs. Da kann man immer schon mal darauf schauen. Anleger haben also ein Fremdwährungsrisiko gegenüber diesen Währungen. Wenn also der US-Dollar gegen die Währungen aus den Emerging Markets aufwertet, sinkt die Rendite, die ihr da erzielen könnt. Im Moment hatten wir das ja genau andersrum. Seit Trumps zweiter Präsidentschaft sehen wir ja eher einen schwächeren Dollar, der natürlich den Anleihen und vor allem den Emerging Markets geholfen hat.
Von dem die Unternehmen profitiert haben, ja. Also auch der Emerging Markets, ETFs auf die Emerging Markets, aber eben wie in diesem Fall auch die Anleihen. Diesen Artikel, das war jetzt alles ein bisschen viel Info. Anleihen ist jetzt auch nicht so Tagesgeschäft, auch ja. Bei uns tatsächlich eher selten besprochen in der Mission Money. Den Artikel von meinem Kollegen Philipp, den packen wir euch natürlich in die Shownotes. Den findet ihr dann wie immer auf Focus Plus.
Und ich darf schon mal quasi spoilern, weil ich bin mit Matze, der Man hier aus dem Team, im Mai in London bei JP Morgan unterwegs und werden dort mit Scholtan Papp sprechen. Der ist der absolute Emerging Markets Anleihen Big Boss bei JP Morgan, so kann man sagen, absolute Koryphäe auf dem Gebiet, der ja auch die These vertritt, Emerging Markets in den letzten Jahren ziemlich geil, was den Aktienmarkt angeht, sind Anleihen im Moment attraktiver als Aktien. Da freue ich mich drauf, das wird er uns dann alles mal erklären, das Interview wird es dann im Nachgang auf jeden Fall geben.
Das passt ja bestens zu dem, worüber wir heute gesprochen
haben. Deswegen fiel mir das in der Sekunde auch gerade ein. So, und ich würde sagen, meine Bayern spielen heute Abend in der Champions League, wir machen jetzt Feierabend.
Auf.
Genau. Wir sagen wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen können.